Wir kommen heute zu einem der bekanntesten Gleichnisse im Neuen Testament und nicht das Wort Gottes, sondern die Menschen haben ihm einen Namen gegeben, unter dem wir es alle kennen, und zwar als der verlorene Sohn. Richtiger wäre gewesen, es anders zu nennen, nämlich die verlorenen Söhne. Und am besten wäre gar keine menschliche Überschrift zu finden für das, was aus dem Mund des Herrn kommt. Gar nichts hinzuzutun und gar nichts wegzulassen. Denn diese Zwischentitel, die Überschriften, die der Mensch einfügt im Wort Gottes, die engen das Verständnis oft ganze Kapitel auf nur einen Teilaspekt ein, nehmen einen besonderen Gedanken, nehmen ein Thema vorweg, so auch hier zum großen Nachteil. Und seriöse Bibelverlage, die verantwortlich mit dem Wort Gottes umgehen, haben seit jeher keine menschlich eingefügten Zwischentitel zugelassen, damit das Verständnis des Textes auch nicht ansatzweise eingeschränkt wird. Besonders für unseren Text gilt deshalb, so unvoreingenommen an ihn heranzugehen, als hätten wir nie das Schlagwort »der verlorene Sohn« zur Kenntnis genommen. In jenen Tagen ist eine missgünstige Gesinnung zutage getreten, die dem guten Wesen Gottes entgegensteht. Und der Herr tritt nun dieser Einstellung entgegen. Und weil es sich dabei um eine Abfolge von drei Gleichnissen handelt, betrachten wir sie zusammen. Wie es begann, steht im Vers davor, da steht in Lukas 15, es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und er sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Soweit der Text. Worum geht es bei diesen Gleichnissen, vor allem beim letzten in erster Linie? Jedenfalls nicht darum, wie uns einmal ein Bruder einreden wollte, dass der Herr hier ausschließlich nur über das Volk Israel redet. Das ist ein Unsinn. Es geht erstens um Gottes Retterliebe. Zweitens geht es um des Menschen Drang zum gottlosen Eigenleben und nicht zuletzt um die Missgunst der geistlichen Gesetzlichkeit. Und die meisten, die dieses Gleichnis betrachten, die schießen sich leider ein auf den verlorenen Sohn als solchen und sie kommen dabei nicht auf sich selbst, sondern sie meinen den jüngeren Sohn im Gleichnis, womit sie sich selber am Thema vorbeischwindeln. Das ist aber weder der Sinn, noch die Diagnose, noch die Therapie Jesu an diesem herrlichen Bild von der ganz großen Liebe Gottes. Vielmehr spricht der Herr Jesus in drei Gleichnissen, und das ist das Wesentlichste, von der Freude eines uns gut bekannten Hirten, also nicht zuerst des Schafes, und von der Freude einer Hausfrau und auch nicht des verlorenen Groschen, wobei jedes Mal Freunde und Nachbarn herzugerufen werden, um sich mitzufreuen. Und in den ersten beiden Gleichnissen spricht der Herr dabei ganz gezielt von der entstandenen Freude im Himmel, von der Freude bei den Engeln, weil ein Sünder seinem Schöpfer endlich Recht gibt und seine Gesinnung gottgemäß ändert. Es ist die Freude Gottes, die er mit uns teilen will. Und wir sind aufgefordert, uns hinzuzugesellen zur himmlischen Freude. Ja, was für ein Gedanke. Zu der Freude Gottes und seiner gewaltigen Diener. Gott erwartet uns als fröhliche Teilhaber seiner Freude wegen der Errettung eines jeden Sünders, der heimgekommen ist, zurückgekommen ist dorthin, wo er ja von jeher hingehört hat. Und nun ist er da. Ist er wieder da, als einer, der gefunden wurde, nachdem und weil Gott die ganze Zeit Ausschau gehalten hat nach ihm. In jedem Fall stellt das Gleichnis unsere Geschichte dar, denn wir alle spielen hier nicht weniger als beide Rollen, jeder einzelne von uns. Beginnen wir die ersten Gedanken zu diesem Gleichnis in der rechten Sichtweise. In Johannes 3,16 steht das bekannte Wort, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Seinen einzigen Sohn hat er gegeben. Gott hat nur einen Sohn, den Herrlichen. Und es ist unvorstellbar, was dieser Sohn sich mitgemacht hat hier auf Erden, hier wo die Sünde ihren Mutwillen treibt mit dem Elend der anderen und auch im eigenen Leben. Gottes Sohn war ja der einzig reine und heilige, aus der er sich in unsere Abtrünnigkeit hineinbegeben hat, mitten in die Gottesverachtung der gesamten Menschheit. Er war es, der uns gesucht hat, die Verlorenen, die so sehr kranken. Er ist gekommen, um uns zu suchen, um uns zu finden, um uns in ihm gesunden zu lassen. Und wir können nur von Ferne erahnen, wie unheimlich das gewesen sein muss für ihn, der von Sünde ja nichts wusste, der Sünde gar nicht kannte. Unser ganzes Tun, unser ganzes Gerede und Gehabe ist demgegenüber nur wie ein unflätiges Kleid, speziell, wo wir über das Fehlverhalten der anderen urteilen. Wie müssen wir ihm dabei vorkommen, ihm, dem einzig Reinen, dem Wahrhaftigen? Die einen von uns sagen sich, man lebt ja nur einmal und wollen ihr ganzes Erbteil schon hier auf Erden ausleben, bevor für sie die Ewigkeit anbricht. Und die anderen frisst dabei die Missgunst auf. Wir reden hier nicht von Weltmenschen. Zwischen solchen Söhnen hat der Herr sich auch damals bewegt, als er auf Erden war. Er, der aus der Liebe des Vaters und des Heiligen Geistes zu uns gekommen ist, aus der himmlischen Lauterkeit und Wahrheit untereinander hinein in unsere sündengeschädigte, verlogene, Gott und Menschen feindliche Welt. Und dort zwischen verlorenen Sündern und verlorenen Selbstgerechten eröffnet der einzig eine Sohn Gottes dieses sein Gleichnis mit den Worten, ein Mensch hatte zwei Söhne. Ein Mensch, sagt er, nicht ein Vater, ein Mensch. Und nicht von einer Mutter ist die Rede, nicht von einem Familienverbund, nein, ein Mensch. Fragen wir uns einmal an dieser Stelle, wie stehen wir persönlich zu der von Jesus immer wieder betonten Aussage, dass er der Sohn des Menschen ist? Was bedeutet für uns dieser Ausdruck? Und werden wir deshalb nicht müde, den Herrn selber dazu zu befragen, wegen unserem persönlichen Glaubensleben, in unserem persönlichen Umfeld, in unserer jeweiligen Situation und auch wegen der vielen Befürchtungen und Ängste, vor allem bezüglich unserer Gedanken zur Sterbestunde. Was hat das für mich zu bedeuten, Herr? Du bist der Sohn des Menschen? Welche und wie viele Konsequenzen ergeben sich daraus und werden sich noch ergeben? Dieser Name Jesu, Sohn des Menschen, der steht in der Schlachterbibel 84 Mal. Das heißt 7 mal 12 Mal. 7 ist die Vollzahl Gottes und 12 die Vollzahl des Menschen. Das ist bemerkenswert. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Wer ist dieser Mensch? Der muss ja auch wohl Vater sein, der hier Mensch genannt wird, wegen der zwei Söhne. In diesem Gleichnis findet sich außerdem ein Weltbürger im fernen Land und zu Hause einer der Knechte und später eine fröhliche Gesellschaft. Die Rollen scheinen damit alle verteilt. Wie reiht Jesaja die Namen von Gottes Sohn aneinander zu einem Ganzen? Im Kapitel 9 sagt er, man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Schauen wir uns das jetzt genauer an. Das interessante Prädikat Ewigvater für Jesus, hebräisch Abiat, ist einer der 5 Namen des Jungfrauensohnes in der messianischen Verheißung des Propheten, wobei der tiefe und der volle Sinn dieser einzelnen Namen als Ganzes, als Einheit festzuhalten ist. Also Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Der alexandrinische Text übersetzt hier noch mit Vater des kommenden Zeitalters. Und demnach ist der Messias in Person der Urheber der komplett künftigen Ära. Der messianische Name hat noch einen weiteren Sinn. Jesus als Vater der Ewigkeit ist und bleibt uns der liebende Versorger als der ewige Vater. Und Jesaja sagt im Kapitel 22 über ihn, er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Juda ein Vater sein. Jesu väterliche Liebe, seine reiche Güte und Milde passen trefflich zu den vorhergehenden Namen und sein Name Ewigvater, der bürgt dafür, dass er in seiner göttlichen Hoheit für immer Gottes Fürsorge für sein elendes Volk offenbart. Es klingt natürlich für uns zunächst merkwürdig, den Sohn der Jungfrau Vater zu nennen. So hat man uns das ja kaum oder nur selten gelehrt. Aber nach 2. Samuel 7, da steht in den Versen 12, 13 und 16, dass sein messianisches Königtum von ewiger Dauer ist und es werden ihm, steht dort, dem ewigen König fort und fort Kinder geboren, wie der Tau der Morgenröte. So auch Psalm 110, 3 und Josua 1, 12. Der Sohn Gottes, der seinen Erlösten ewiges Leben gibt, sagt von ihnen mit vollem Recht, siehe da, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. So im Hebräer Kapitel 2. Und deswegen heißt der Sohn auch Vater. Er gibt seinen Erlösten neues Leben bis in Ewigkeit und darf sie deshalb mit vollem Recht als seine Kinder bezeichnen. Jesus ist bis in Ewigkeit der zärtliche, treue und weise Erzieher, Pfleger und Versorger der Seinen. Er ist der Ewigvater als ewig liebreicher König, so steht es auch im Psalm 72. Und so wartet er und hält Ausschau nach uns. Wir aber kommen meist erst zurück zu ihm, wenn wir nahe am Verhungern sind. Die Frage ist, wie dumm hat uns die Sünde doch gemacht? Erkennen wir, wie unser Herz beim Lesen ausweicht? Wenn wir uns auf den einen als den verlorenen Sohn kaprizieren, dann ist jener ja für uns der ganz Schlimme. Aber so schlimm sind wir ja selber doch nicht, meinen wir, oder? Vielleicht sind wir aber auch der anderen Meinung, wir sind ja in Gottes Haus geblieben, wir sitzen ja hier alle einträchtig zusammen. Aber was sieht Gott an uns in unseren Herzen? Sind nicht auch die äußerlich so sehr frommen, so ehrbaren Leute ohne Gott verloren? Denn gerade der ältere Bruder in diesem Gleichnis ist und bleibt schließlich draußen, selbstgerecht, lieblos und hart geblieben. Am Ende ist er der verlorene Sohn. Er war wohl nie froh dabei, aber war er denn nicht immer fromm? Hatten wir nicht den Eindruck, der ist gläubig, der war immer ganz nahe beim Vater. Innerlich aber war er dem Vater nie nahe. Schau, und das sind die Schlimmsten in unseren Gemeinschaften. Die Bessere, die wirklich Bußfertige richten und sie mit Gesetzlichkeit dann schachmatt setzen, hart und unbarmherzig. Ja, für wen also ist dieses Gleichnis bestimmt? Ist es für die Fremden, für die Fernstehenden, die wir einladen zur Evangelisation, oder eher doch für die, die ganz nahe sind, so nahe und dennoch draußen? Ein Mensch hatte zwei Söhne, nur zwei, aber eben diese zwei. Und doch sind beide verlorene Söhne. Der eine so leichtsinnig, der andere so kalt und hart, der eine ungerecht und verkommen, der andere selbstgerecht und stolz, der eine liederlich, der andere geizig, der eine zuchtlos, der andere aber herzlos. Auf keinen der beiden kann der Vater stolz sein. Sie werden beide untergehen, wenn sie nicht gerettet werden. Und damit zu uns: Wir sind alle verloren. Wir gehen nicht verloren, sondern wir sind verloren. Während die einen im Sumpf der Sünde versinken, grauenhaft und ekelhaft, steht für die Selbstgerechten in den christlichen Vereinen die Hintertür zur Hölle offen. Denn auf dem breiten Weg in die Verdammnis gibt es einen gut ausgebauten Bürgersteig, der führt zwar nicht so tief durch den Schlamm, aber alle, die darauf wandern, die sind auch verloren, denn auch sie sind auf dem breiten Weg. Ein Mensch hatte zwei Söhne, aber nur einer ist umgekehrt und der andere, der stößt die Gnade von sich und geht unter. Sowohl beim Verlorengehen als auch beim Gerettetwerden ist es genau der andere, von dem man es eben nicht erwartet hätte. Ans Herz des Vaters schmiegt sich der ehemals verlorene Sohn, und sein ehrenhafter Bruder, der kehrt dem Vater jetzt ganz entschieden den Rücken. Diese Wesensart, dieser Unterschied hat ja Jesu Worte hervorgerufen, als wir gelesen haben, es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um Jesus zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Und so kommt mancher dann zurecht, von dem wir es nicht erwartet hätten, während mancher untergeht, von dem keiner es geglaubt hätte. Nicht wahr? Diesbezüglich werden wir uns eines Tages noch gewaltig wundern. Zwei Schächer hingen dort mit Jesus auf Golgatha. Beide sind sie an einem Tag gestorben. Ihre Gebeine wurden auf demselben Hügel verscharrt. Als sie dann ihre Augen aufschlugen, war der eine in der Verdammnis, der andere war im Paradies. Es ist ein schrecklicher, beziehungsweise glücklicher Moment, wenn es heißt, da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Und in solchen Minuten geht unwiderruflich in Erfüllung, was Christus gesprochen hat. Wir alle sind Sünder und als solche verloren. Die Frage ist, ob wir uns retten haben lassen von Christus. Welcher von den beiden wir jetzt sind? Wie Jesus sagt, zwei werden in einem Bett sein, der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen, die eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein, Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Die Frage der ewigen Errettung ist ja nicht eine Frage für mehrere, wie wir hier sitzen, sondern für jeden von uns allein. Ein Mensch hatte zwei Söhne, beide waren verlorene Söhne. Einer wurde gerettet, der andere ging an seinen Ort. Welcher von beiden wirst du sein? Dann gehen wir damit über zum nächsten Vers, da lesen wir, und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Ist es nicht der Anfang aller Sünde, dass der Mensch sagt, gib mir? Kommt daher nicht alles Leid, weil wir haben wollen und weil wir herrschen wollen, weil wir nur an uns selber denken? Gib mir, gib mir. Betrachten wir dieses Wort im Hinblick darauf, was Gott uns versagt hatte, und wir haben es trotzdem genommen. Wir haben gewünscht und genommen, was uns nach dem Willen Gottes vorenthalten war. In all unsere Taschen stopfen wir, was nur geht. Wir alle, alle Zeit und immer da. Drückt dieses Wort nicht unseren innersten Trieb aus in all unserer Sünde? Gib mir, Gottes Wort sagt in Sprüche 30, der Blutegel hat zwei Töchter, die heißen gib her, gib her. Es ist das der primäre Schrei menschlicher Selbstsucht. Gib mir, ja gib mir was? Das Teil der Güter, das mir gehört, sagt er. Kommt nicht der ganze Zank und Streit daher, dass wir uns dauernd ausrechnen, was uns gehört, was die anderen uns schuldig sind, was uns zusteht und zukommt? Sagt nicht den ganzen Tag ein Mensch zum anderen auf jede nur erdenkliche Weise, gib mir das Teil, was mir gehört? Und damit sind wir ständig beschäftigt, nicht wahr? Mit dem, was wir verlangen können und worauf wir bestehen müssen, weil wir meinen, darauf Anspruch zu haben. Aber wann denken wir darüber nach, was wir anderen schuldig sind? Wann kümmern wir uns um das Teil der anderen, das ihnen zusteht? Rücksichtslos fordern wir doch alle unser Teil an Bequemlichkeit von Gott. Unsere Ruhepausen, unsere Freizeit, unsere Nachtruhe. Haben wir je darüber nachgedacht? Steht uns Jesu Frage nicht oft vor den Herzen? Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Die Dienstleistungen von anderen, die nehmen wir als ganz selbstverständlich hin. Ja, wir fordern das rechte Maß an Achtung für uns, an Rücksichtnahme, ja, an Opfern. Wir tun das und unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Haben wir uns jemals in die Lage der anderen versetzt, nämlich wie sehr unsere Forderungen ihnen Mühe bereiten? Wie viel Entsagung ihnen damit auferlegt ist, wie viel Aufmerksamkeit wir von ihnen verlangen, weil uns gebührt zu reden. Und wie oft vergessen wir, was da den anderen zusteht, wie viel Entgegenkommen sie von uns zu erwarten hätten, wo wir an anderen Liebe üben müssten, freundlich sein. Nun, wer ist denn den ersten Gruß schuldig? Rechnen wir uns das nicht bei jeder Begegnung aus? Wer muss denn den ersten Schritt tun? Wer muss denn und wer soll das erste freundliche Wort sagen? Ja, immer größer wird, unserer Meinung nach, das Teil, das uns zusteht. Und immer weniger kommt uns in den Sinn, was anderen gehört. Gib mir. Jesus redet in der Bergpredigt ein ganz anderes Wort. Er spricht das rechte Prinzip an. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gib mir! Wird nicht nahezu alles in unserem Leben und Tun und Trachten von diesem egoistischen Kommando regiert? Gib mir! Wenn wir jemanden wirklich kennenlernen wollen, dann müssen wir zusammen mit ihm erben. Denn kaum, dass der Vater oder die Mutter ihre Augen für immer geschlossen haben, geht der Zank ja auch schon los, oft lange schon vorher. Gib mir! Gib mir! Der Schaden, den wir hier ansprechen, der ist so verzweifelt böse, dass er auch nicht geheilt werden kann, wenn Gott uns das Gewünschte gibt. Auch das zeigt ja dieses Gleichnis. Aber was hat er getan? Er, der Einzige, der wirklich alles fordern kann, der auf alles seinen Anspruch hat, was hat er getan? Er gab sein Alles, seinen herrlichen Sohn. Wozu? Um durch dieses Geben, durch diese seine selbstlose Liebe, unsere Begierde zu heilen, unsere Selbstsucht. Wie geht es nun weiter in unserem Gleichnis? Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Ja, nicht lange danach steht hier. Das ist uns doch auch ein Begriff. Nicht lange danach, als er hatte, was er wollte, der jüngere Sohn. Eine Zeit lang hielt es ihn ja noch im Haus des Vaters, aber nicht mehr lange. Warum ist er denn überhaupt noch geblieben? Hat ihn sein Gewissen im Haus gehalten? Hat er sich eine Zeit lang gesagt, ich bleibe, ich habe ja erreicht, was ich wollte. Aber wir kennen das doch. Das gibt mir im Menschen, das hat ja nie ein Ende. Es ist nie ganz zufrieden, es ist unersättlich. Die Gedanken, die laufen und laufen und dann, nicht lange danach, die Mittel sind ja da, sagt das Herr, so geh doch. Entzieh dich dieser ewigen Bevormundung hier, sei endlich frei. Ja, nicht nur Söhne oder Töchter gläubiger Eltern haben schon mit dem Gedanken gespielt, wenn ich groß bin, dann hau ich ab. Auch viele Eltern können davon ein Lied singen aus dem eigenen Leben, wenn sie es zugeben wollen. Aber so einfach und so leicht fällt es nicht, mit Gott völlig zu brechen, mit der christlichen Art unseres Vaterhauses und der Gemeinschaft der wahren Kinder Gottes. Ja, Gründe findet das Herz bald genug, nicht wahr? So meint man jedenfalls. Und sind dann genügend Mittel da, dann kommt das nicht lange danach. Und dieses Prinzip gilt auch fürs gläubig geworden sein im geistlichen Sinn. Nicht lange danach kommt nämlich die Freundin, respektive der Freund, und nicht nur bei Jugendlichen. Nicht lange danach kommt stets alles Mögliche. Es kommt vielleicht ein gewisser Wohlstand oder auch eine neue innere Not. Es kommt Unterhaltung, es kommt jede Menge Beschäftigungstherapie von unten. Aber ach, wem sage ich das? Schließlich kommt es dann doch zum innerlichen bzw. äußerlichen Weggehen. Weg vom christlichen Elternhaus, weg von der Gemeinschaft, der Sog der Welt und das dreifache Ackerfeld, von dem Jesus spricht, schlägt zu und überwindet den gläubigen Menschen. Ins gerade Gegenteil verkehrt wird vieles, nicht lange danach, nicht gleich, nicht sofort, aber nicht lange danach gehen wir weg. Und nicht lange danach siegt die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, wie Jesus sagt, ganz typisch dargestellt in diesem Gleichnis. Der Verführer hat sich mehr Gehör verschafft als der Erretter. Begonnen aber hat es wie eh und je mit, gib mir. Manche Seele wehrt sich noch, ganz verzweifelt, hat Gewissensbisse. Man kämpft an gegen das Locken des Versuchers. Aber es ist wie mit dem Ringen eines Ertrinkenden. Mit der Zeit geht er dann doch unter. Und dann ist es still. Eine eigenartige, eine ungute Stille entsteht im Herzen. Und dann kramt der Mensch die paar fadenscheinigen Vorteile hervor, die ihm einfallen, betrachtet sie und schickt sich da rein. Wie oft wurden den Füßen die Schritte vorher noch so schwer beim Weggehen, aber mit jedem Kilometer Entfernung schmilzt diese Hemmung mehr und mehr. Kopf hoch und vorangeschritten. Die Geschichte des jüngeren Sohnes wiederholt sich ja in tausenderlei Fällen. Sie passiert im Leben von vielen Menschen, die sogar eine wirklich innere Bindung zum wahren Glauben gehabt haben. Und ist es nicht paradox, dass jene, die an den Sohn glauben, der sein Vaterhaus verlassen hat im Himmel, um uns zu erretten und heimzubringen, dass die einen Trend zum Weggehen entwickeln? Na, nicht wenige haben sich in der Jugend bei ihm noch so geborgen gefühlt, haben sein Wort so gern gehört, haben die schönen Glaubenslieder gerne mitgesungen. Aber dann ist die Sünde gekommen, die Zielverfehlung, wie sie heißt, und hat sie getrennt von ihrem Gott. Was für eine exakte Wiederholung des ersten Falles im Garten in Eden. Und nun können sie nur mehr ein Verlangen, weg. Nur weg von der Ermahnung, weg von den Erinnerungen an die väterliche Liebe und Gnade, nur fort, nichts wie fort. So viel durfte man ja nicht im Haus des Vaters, was man doch machen wollte. Kennt ihr diesen Gedanken? Wenn man sich das Dasein im Haus des Glaubens als Knechtschaft schlecht redet, und bald sagt man sich, es ist ja nicht mehr auszuhalten hier. Aber eine böse Lüge ist das, denn nirgends ist man freier, als wenn Christus uns frei gemacht hat. Was uns wirklich knechtet, ist die Sünde, ist das gib mir. Ist das nicht unser Umfeld, in dem wir stehen? Der Sog der Welt, der Sog des Eigenlebens, der Sog der Unabhängigkeit von Gott, der immerzu wegziehen will vom Heiland, wenn möglich auch uns, dich, mich, nicht lange danach. Wollt ihr nicht etwa auch weggehen, fragt Jesus seine 12. Die 12, die sind ja nur mehr der innerste Kreis gewesen, der da war. Aber vielleicht hat unser einer ja schlau lieber die Variante 2 gewählt und ist körperlich anwesend geblieben, gleich dem älteren Bruder hier im Gleichnis. Innerlich gehören wir dann längst nicht mehr dazu, fallen aber nicht auf. Erst wenn neben uns ein arger Sünder heimkehrt, dann wird an uns der innere Unterschied auch nach außen bemerkbar. Dann sind wir gezwungen zu reagieren, missgünstig zu reagieren. Oh, du Haus des Widerspruchs, sagt uns Gottes Wort. Vielleicht hört das ja jetzt jemand, der weggegangen ist vom himmlischen Vater, von den frommen Eltern. Ach, was wisst denn ihr, wird er uns vielleicht sagen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie es bei uns gewesen ist. Natürlich weiß ich davon nichts. Und ich will es auch nicht wissen. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, wer sich hier abwendet vom himmlischen Vater, dem schwinden dort die Verheißungen der Kindschaft und das künftige Erbe. Innerlich alleine werde ich bleiben, selbst wenn mir äußerlicher Erfolg beschieden ist. Früher, ja, da war das umgekehrt, unter der liebevollen Führung und Erziehung von oben. Daheim beim Vater, da war mir ja das wahre Gut anvertraut. Das wahre Licht hat mir geschienen. Die wahre Freiheit hatte ich in Christus. Das wahre Leben, die Sohnschaft, das ewige Leben war mir gegeben. Nie bin ich innerlich verlassen gewesen, in Glück und Freude, in Krankheit und Not. Aber das ist dem jüngeren Sohn jetzt alles zu wenig. Er fordert, gib mir. Gib mir das Teil, das mir auf Erden zusteht. Und nicht lange danach packte er alles zusammen und reiste in ein fernes Land und verschleuderte sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Wie viele haben sich geärgert, lange genug geärgert am Glaubensleben ihres Elternhauses. Die Gemeinschaft der Gläubigen war ihnen lästig geworden, ärgerlich, die Lieder sind ihnen zuwider geworden, die wollten sie und das wollten sie nicht mehr ertragen und sie gingen weg. Sie schwärzten all das an, kritisierten die Missstände in der Familie und in der geistlichen Gemeinschaft, zu Recht, wie ihnen scheint. Jetzt, auf dem eigenen Weg, da stimmt für sie endlich die Richtung. Weg, nur weg vom Vaterhaus. Ein Schritt zieht den anderen jetzt konsequent nach sich. Ist irdisch verständlich und menschlich verständlich, diabolisch verständlich. Was jetzt folgt, ist aber eine ganz andere Erfahrung, mit der die Sünde nicht gerechnet hat. Die Erfahrung, dass in allem aber nun der Wesentliche fehlt, der Vater, der Messias, auf dem der Geist des Herrn ruht, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der Wunderbare, der Ratgeber, der starke Gott, der Ewigvater, der Friedefürst, so wie uns ewig Christus als der liebende Versorger von Gott gegeben ist. Da fehlt nun in der Einsamkeit unter den Menschen und Umständen der Vater, der fehlt und damit fehlt alles, was gut ist. Da draußen kommt dann für viele die ernüchternde, die elementare Erfahrung, sie hatten ihn in ihren vorigen Umständen, die sie ja nun so eifrig verlassen, sie hatten ihn nie wirklich als den gesehen und angenommen, der er ist. Und mussten deshalb zwangsläufig scheitern in den früheren Gegebenheiten. Und auch das gehört zur Folge der Sünde, mit der wir geboren werden. Wenn wir Christus nicht persönlich als Gott und ewigen Versorger bei und in uns haben, wird uns ja alles andere zum Götzen werden, auch die eigene Familie. Vor Gott ist die irdische Familie, ist die väterliche Erziehung an sich gut, aber zu wenig, so wie in Hebräer 12,9 steht. Und hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen, sollten wir uns dann nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Unterwerfen wir uns dem aber nicht, dem der himmlische Vater das Gericht übergeben hat, dann gehen wir seiner Gegenwart verlustig, selbst wenn wir äußerlich noch lange im Haus Gottes bleiben. Wir werden ohne die Geisteszucht in Christus in allem fehlgehen, wie hier die Pharisäer und Schriftgelehrten, die die Sünder missgünstig beäugen, die sich Christus nahen. Ohne Christus vergeuden wir alles gut, das uns der Vater zugeteilt hat. Hätten wir da draußen, ja hätten wir früher, ja hätte auch der ältere Sohn die Nähe zum Ewigvater, zum Messias, erwählt und beibehalten, es wäre alles gut gewesen, gut geblieben, es wäre alles gut gegangen, denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Aber ohne ihn sind und bleiben wir unstet und flüchtig wie Kain. Der jüngere Sohn reiste in ein fernes Land, haben wir gelesen. Und doch, er kann nicht aus, denn die Not und das Leid werden in Gottes Hand besonders oft gebraucht als ein Steckbrief, den er hinter einem Verlorenen hersendet, der ihm weglaufen will. Immer wieder, auch fern vom Vaterhaus Gottes, kommt uns doch Gottes Liebe nach, die das Verlorene sucht. Der Vater schickt Botschaft über das Land. Seele, merkst du es denn nicht? In Jesaja 65 sagt er dazu, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf einem Weg, der nicht gut ist. So hat es über Israel geheißen. Und auch über den Geheilten am Teich Bethesda, der 38 Jahre krank war, heißt es, dass Jesus ihn gefunden hatte. Ebenso über den sehend gewordenen Blinden in Johannes 9, da entdecken wir das Wort wieder, da Jesus ihn fand. Er sucht uns. Sofern es sind wir doch nie gewesen, dass wir nicht auf der Stelle hätten umdrehen können. Der Herr ist immer präsent, immer nahe gewesen. Seinem väterlichen Blick und Wesen können wir uns nicht entwinden. Die Frage ist nur, ist unsere innere Not groß genug, dass wir uns ihm wieder zuwenden? Egal, ob wir im fernen Land sind oder daheim in seinem Haus. Wir sehen an dieser Geschichte aber nur einen, für den das gilt. Ein Wort noch zum Leben in der Gottesferne. Die Zielverfehlung, die Sünde, sie ist ja das Verderben der Leute und unsere Sünde wird uns finden und im ungünstigsten Moment aufsuchen. Wir haben gelesen, er verschleuderte sein Vermögen. Und gleich darauf im Vers 14 vernehmen wir, nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Das ist interessant, nicht wahr? Ja was, einiges ist hier bemerkenswert. So unbeschwert hatte der jüngere Sohn alles zusammengepackt, so fröhlich war er ausgezogen aus dem Vaterhaus. Und was für ein lustiges Leben hat er im Sinn gehabt. Ja, wie viele von uns haben sich auch mit 20, mit 25, mit 30, mit 35 Jahren keine Gedanken gemacht über das, was sie tun und wie sie es tun. Dachten nicht viel nach über die Gesundheit und die Ewigkeit. Die war ja noch so fern. Es war ja genug Vitalität da. Fröhlich saß man in der Gemeinschaft der Welt und auch der christlichen Religion. Alles ging so glatt ab. Wir fragten nicht viel nach der wahren Lebensqualität, wie nur Gott sie gibt. Wir nahmen manch eingeschränkte Qualität und Quantität locker in Kauf. Man war ja jung. Und wir vergeudeten die Jahre. Die Arbeit, die Kinder, die Feste waren die Hauptthemen. Nicht aber die Ewigkeit, nicht aber die Zukunft nach diesem Leben, nicht das Gericht. Bis die Kraft dann nicht mehr reichte. Der Arbeitsplatz und die Gesundheit verloren ging und die Zielverfehlung ihren Tribut zu fordern begann. Bei manchen ging es ja schon mit 40 los, bei manchen früher, bei manchen später. Solange man aber noch genug Substanz hatte, in mancherlei Hinsicht, war an eine Umkehr zum Vaterhaus nicht zu denken, war ja auch nicht dringend vonnöten. Solange es irgendwie weitergeht, bleibt der Mensch auf seinem Sünderweg in der Unabhängigkeit von Gott. In der scheinbaren Unabhängigkeit, denn in ihm leben und weben und sind wir, steht in Apostelgeschichte 17. Und der Herr ist es doch, der alle Dinge erhält um uns her, mit seinem kräftigen Wort. Solange ein Mensch aber noch etwas vorzuweisen hat, kehrt er nicht um. Das wird in diesem Gleichnis Jesu deutlich. Der Mensch ist zu stolz, um nachzugeben. Und auch unter Bedrängnis will er nicht klein beigeben, solange es geht. Wie dumm hat uns die Sünde eigentlich gemacht, dass wir uns so verhalten? Wie geht es dir da? Hast du noch etwas? Muss es denn aufs Äußerste kommen, bis wir endlich kommen? Wie oft hat Gott gesprochen mit dir und mir und hat uns zurückgerufen vom Sünderweg? Aber nun das Zweite, so Interessante. Exakt in dem Augenblick, als dem jungen Mann die Mittel ausgehen, genau in dem Moment kommt die Teuerung, die große Hungersnot. Nicht früher, erst genau dann. Gott kann ja warten. Zum Nachdenken, 58 Mal steht das Wort Hungersnot in der Bibel. Aber muss denn das gerade jetzt kommen, fragt sich wohl ein Mensch, der das Vaterhaus verlassen hat, wohl wissend, dass alles nur nach dem Prinzip gehen kann, wie Jakobus es ausdrückt in Kapitel 4. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen, und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist und danach verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Die Teuerung kam jedenfalls in dem Moment, als der Mann sein Gut vergeudet hatte. Die Welt sagt dazu, ein Unglück kommt selten allein und ähnliche Sprüche. Aber ist es so? Ist das für uns so? Ist es für einen so, der jetzt daheim sein sollte? Teuerung hin, Hungersnot her, wo wäre es jetzt besser als daheim beim Herrn? Ist doch die Not gleich einer Fahndung, die Gott hinter mir Sünder hersendet, weil ich mich der Liebe und Herzensgüte meines himmlischen Vaters entzogen habe. Der Herr sagt damit praktisch zur ausgesandten Not, halte du in mir fest. Das aber nicht, damit der Mensch bestraft wird, sondern damit er sich retten lässt. Und es war eine gewaltige Hungersnot, von der Jesus hier spricht, eine große Teuerung. Wir sehen, Gott greift dabei fest zu. Am Beginn des 107. Psalms finden wir etliche solcher Maßnahmen, die Gott vornimmt an uns Toren, wenn wir uns ihm entziehen. Und der letzte Satz in diesem Psalm, nun, wie lautet der? Wer weise ist, steht dort, wird dies beachten und er wird die Gnadenerweise des Herrn verstehen. Wenn es aber soweit ist, wenn die Bedrängnis arg und ärger wird, die Schmerzen, die Krankheit, die Angst, wie es weitergehen soll, dann denken wir, wenn der Herr doch nicht so hart vorgehen würde. Aber Gott nimmt in diesen Fällen meistens alles, jede Stütze, das aber nur aus Liebe. Gott benutzt die Not, um den verlorenen Sünder heimzubringen. Und Gott sei Dank. Und dein Gewissen malt dir dann ganz genau die Einzelheiten deiner Abtrünnigkeit und deiner Vergehen vor Augen, wie zum Beispiel bei den Brüdern Josefs. In der Not fällt es ihnen wieder ein, wie sie ihn verkauft haben. Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Wir sahen ja die Angst seiner Seele, als er uns anflehte. Und auch die Witwe von Zarbat tat einen solchen Ausspruch zu Elia, als ihr Sohn gestorben war. Du, Mann Gottes, du bist zu mir gekommen, nur dass meiner Sünde gedacht werde. Na, es war eine Missetat, an die sie sonst nicht dachte. Aber jetzt liegt sie oben auf in ihrer Erinnerung und dominiert alle ihre Gedanken, Sorgen und Wünsche. Wie viele von uns sind erst durch eine Not zur Einsicht gebracht worden, durch Krankheit oder einen Sterbefall, auch durch das Leid, das dir die eigenen Kinder angetan haben, und du bist tief gebeugt zu Gott zurückgekehrt. Du, Vater voller Sorgen, und du, Mutter, verstehst du ihn, deinen Gott? Zurück zu unserem Gleichnis. Was tut der verlorene Sohn nun? Kehrt er heim? Nein. Da ging er hin, lesen wir, und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Hand aufs Herz, wie ist es? Haben wir als Sünder nicht allesamt einen harten Herrn und haben doch einen so guten Vater? Der Weg zur Verdammnis, der so schon so dunkel, so freudenleer, traurig ist ja nicht nur die Hölle, sondern auch schon der Weg dorthin. Der verlorene Sohn hängt sich jetzt lieber an einen Bürger des fremden Landes und der schickt ihn. Ja, wohin schickt er uns denn, der, dem wir uns dann verkauft haben? Im Dienst Satans haben wir ein schweres Leben. Satan ist garantiert kein guter Hirte. Lebt nicht mancher ein Hundeleben, der es so gut haben könnte im Vaterhaus, der Frieden gehabt hat im Herzen, der das Glück der Gemeinschaft mit Gott genossen hat? Oh, die Hölle wirft ihre Schatten schon heute voraus, in manche Ehe hinein, in manches Familienleben, in manche Quälerei am Arbeitsplatz und sonst wo unter Menschen. Haben wir nicht in letzter Zeit bemerkt, wie rasant sich da die Indizien global entwickeln? Die Frage ist, ist unser Herz beim Vater oder dienen wir einem anderen Herrn? Der verlorene Sohn hat seine Stellung dort ja selber angestrebt und verschuldet. Es schien ihm ein lustiger Weg, nach seinem Gib mir zu werden, aber es wurde ein schwerer Gang. Haben wir uns nicht immer wieder einmal zu entscheiden, wes Herrn Dienst wir ausführen wollen, daheim im Vaterhaus, in dankbarer Gesinnung, bleibend als Bürger des Himmelreichs oder im Dienst eines fremden Herrn, ohne Bürgerrecht? Seien wir bloß froh über jede Not, die Gott uns nachschickt. Von Weitem winkt uns dabei ja immer noch das Vaterhaus. Und durch alle Not, die die Sünde über unser Leben bringt, geht ein stilles, sanftes Rufen: Kind, komm doch heim. Amen.